Wir haben heute nun das Thema unserer Predigt: Was sollen wir denn tun, wenn wir im Strom mitschwimmen müssen? Apostelgeschichte 4, Vers 5 bis 22. Da hatte Petrus und Johannes einen Kranken geheilt an der Pforte des Tempels im Namen Jesu. Und es gab einen Großen, und dann über der Predigt des Petrus gab es viel Widerspruch. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten zu Jerusalem, und Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und wie viel ihrer waren vom hohe Priestergeschlecht, und stellten sie vor sich und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch welche er ist gesund geworden, so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, dass in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser hier vor euch gesund. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut, in der Lutherbibel war das altdeutsche Freudigkeit drin, wo ein paar harmlose Gemüter Freudigkeit gemacht haben, haben gemeint, das war was zum Grinsen, das ist weggelegen. Angst, Freimut ist das, nicht Freudigkeit. Da muss man nicht dazu grinsen, wenn man das Wort erzählt und weitersagt. Und Johannes, sie sahen den Freimut des Petrus und Johannes und verwunderten sich, denn sie waren gewiss, dass es ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Raten, verhandelten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn es ist ein offenbares Zeichen durch sie geschehen. Es ist kund allen, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, dass sie durchaus nicht redeten noch lehrten in dem Namen Jesu. Über den Namen Jesu reden, das wird erlaubt. Aber im Namen Jesu vollmächtig gebieten, wird verboten. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Richtet ihr selbst, ob es recht vor Gott ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gehört und gesehen haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen und fanden nicht, wie sie sie strafen könnten, um des Volkes willen. Denn sie lobten alle Gott über das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an welchem dies Zeichen der Heilung geschehen war. Herr, zeige uns, wo wir gegen den Strom schwimmen müssen. Amen. Angesichts so nie merke ich an mir selbst, dass man schon in ein Alter vorrückt, wo man manchmal denkt, ein großes Stück deines Lebens ist schon gelaufen. Ob man überhaupt noch mal die Hälfte, ob man überhaupt die Hälfte noch einmal bekommt. Es sind ja wenige Augenblicke in unserem Leben, wo man innehält und auf einmal merkt, mein Leben eilt in großen Schritten und das geht in Windeseile vorbei. Nur in Augenblicken erinnert man sich daran. Mir passiert das immer wieder im Bahnhof, wenn man in einem Zug sitzt und hinaussieht aufs Nachbargleis, wo ein Zug steht, und dann denkt man, jetzt fährt der andere Zug raus. Und erst nach einer Weile merkt man, halt, man hat sich regelrecht täuschen lassen. Wieder die alte Geschichte. Der eigene Zug fährt und der andere steht. Das ist ja nicht so, dass ich über die Vergänglichkeit reden könnte und schau, wie alt er wird und wie die Zeit vergeht. Und es ist doch mein eigenes Leben, das in dieser großen Eile vorübergeht. Mose, der Mann Gottes, sagt im 90. Psalm, das macht dein Zorn, Gott, dass wir so dahin müssen. Dass es keine Beständigkeit gibt. Unser Leben geht wie ein Geschwätz vorbei und wir bringen unsere Jahre so zu. Unsere Tage fliegen schnell dahin, als flögen wir davon. Darf ich zuerst einmal darüber reden, wenn wir vom Strom der Zeit einfach beginnen müssen? Von dieser unheimlichen Vergänglichkeit unseres Lebens. Ob man das erträgt, davon zu reden, das weiß ich nicht. Ob Sie jetzt nicht schon abschalten und sagen, hör doch endlich auf. Ich kann das nicht hören, denn das will man nicht hören und das kann man auch nicht ertragen. Und viel lieber flüchten wir uns heute in irgendwelche Narkotika, die uns betrügen und die uns das vergessen lassen. Und eins dieser Mittel, das alles zu vergessen an Vergänglichkeit, ist ja das Träumen von der Zukunft. Dieses Reden vom Progressiven, von dem, was wir alles noch Großes machen wollen. Und da sagt einer, du bist Pessimist, ich bin bestimmt keiner, Sie kennen mich. Aber wir wollen doch ehrlich sein, mein Leben ist doch schon vorprogrammiert. Wann will ich denn das große Neue noch schaffen, wenn ich nur die angefangene Aufgabe noch beendigen kann? Das ist doch die Frage, meine. Ich bin doch schon gehetzt und gejagt von allen Terminen und schon bis 77 hinein. Steht doch schon alles fest, was Sie müssen. Sie können doch gar nichts Neues mehr beginnen. Wann wollen Sie denn das tun? Und der Mensch betrügt sich, indem er dauernd davon redet, von dem Großen, was noch kommt. Es gibt noch ein anderes Mittel, um sich zu berauschen und um sich zu vergessen vor der Vergänglichkeit, das ist die Lust. Warum wird denn in unseren Tagen die Sinnenlust so groß geschrieben? Und warum sucht der Mensch hier seine Erfüllung? Doch nur, weil er hier etwas entdeckt, um Ewigkeit zu finden. Günter Grass hat das Wort geprägt, man soll den Augenblick mit einer Teigrolle auswalzen. Das steht dahinter. Diese kurzen Momente des Glücks auswalzen mit der Teigrolle. Ein bisschen poetischer hat es Hölderlin gesagt. Unter Schwur und Kuss vergessen wir die träge Flut der Zeit und die Seele naht vermessen deiner Lust Unendlichkeit. Tiefe, tiefe Ewigkeit in Momenten des Glücks zu finden. Und man will nicht wahrhaben, dass das alles eine träge Flut der Zeit ist. Man redet nicht darüber. Und wenn man dann einmal erwacht, dann ist die Ernüchterung umso erschütternder und umso grausamer, wenn man zurückgeholt wird in diese träge Flut der Vergänglichkeit. Und da liegt die Not von uns Menschen heute, dass wir in diesem Strom der Zeit leben müssen und nicht gegen den Strom schwimmen können. Und das Ausbrechen in mit der Teigrolle ausgewalzte Augenblicke in diese Lustgefühle macht nicht satt, weil es nur ein Traum ist und weil es nicht stimmt. Aber ich bin heute nicht da, um Sie zu ernüchtern. Ich bin nicht da, um Ihnen eine Vorlesung über die Vergänglichkeit zu halten. Ich wollte Ihnen eine Freudennachricht bringen. Ich wollte Ihnen Evangelium, Frohbotschaft bringen. Und da möchte ich jetzt damit beginnen. Erstens, in diesem Strom steht ein Felsen. Ich habe so weit ausgeholt, weil ich einen Menschen eingeladen habe zu diesem Gottesdienst. Und das ist ja manchmal so, dass einen solche Gespräche nicht mehr loslassen. Ich kenne seinen Namen nicht. Ich weiß nicht, ob er unter uns ist. Und ich habe dann das Thema des Gottesdienstes genannt und hat gesagt, das nehme ich keinem ab, dass man das kann. Sie müssen heute überall in der Welt mitmachen. Sie können doch nicht Außenseiter sein. Wo wollen Sie sich denn dagegen stellen? Ja, da muss ich auf einmal sehen, da geht es ja nicht bloß um eine Unterordnung unter einen Chef oder unter einem Mitmachen in einer Moral dieser Welt. Da geht es ja um diesen Strom der Zeit, um ein kurzes Leben, das mitgerissen wird zwischen Geburt und Sterben. Und da gibt es nur einen Felsen in der Mitte dieses Stromes, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Da waren Leute da, die wollten diesen Jesus Christus modisch anpassen, der Zeit entsprechend. Und er blieb immer derselbe und sein Wort immer dasselbe, der sich nicht wandelt durch die Jahrtausende hinweg. Und dann denken die Leute, das kann doch nicht sein, wenn das sich nicht unserer Generation entsprechend anpasst. Und sie haben gar nie begriffen, dass ja gerade das die Mitte der Welt ist, der Weltgeschichte und dieses Stromes, dass während Jesus Christus glaubt, plötzlich einen Standpunkt hat, dass er plötzlich einen Halt hat, dass er den Augenblick erkannt hat, dass er leben kann, dass er das heute entdeckt, dass er nicht mehr von übermorgen träumt, sondern dass er heute ist mein Leben angebrochen, heute habe ich grenzenloses, ewiges Leben, ich habe Jesus gefunden. Ich muss das Ihnen noch erklären. Gerade bei Jesus war es so groß, dass er als der Sohn Gottes in diese Begrenzung dieser Welt hereinkommt. Keiner von uns würde sich für eine große Aufgabe genügen lassen, 3 Jahre dafür zu nehmen. Ich bin schon bald 6 Jahre hier in dieser Gemeinde. 3 Jahre, nur 3 Jahre. Und er hat diese 3 Jahre ausgewalzt und gefüllt. Jeder Augenblick gefüllt mit Ewigkeit. Und deshalb durchbricht Jesus diese Vergänglichkeit. Ein großer Wohltäter der Menschheit, einer der Großen unserer Zeit, ein Humanist, hat Jesus zum Gescheiterten erklärt. Und er hat ein ganz packendes Bild für Jesus gewählt. Und er sagt, die Weltgeschichte dreht sich wie ein unheimliches Rad. Immer weiter, immer weiter. Und Jesus hat sich in die Speichen der Weltgeschichte hineingestemmt und wurde zerrissen und zerfetzt. Seht euch den Leichnam an, sagt er. Dieser berühmte Mann, den Sie alle kennen, hat die Konsequenz dieses Lebens gezogen. Er hat gesagt, es ist doch umsonst. Und man hält die Weltgeschichte nicht auf. In den Strom der Zeit. Er hat sein Leben genauso dran gegeben in eine Sinnlosigkeit, in eine Aufgabe des Guten, das doch letztlich keine Frucht hat und die Welt nicht verändert. Aber dieses Bild bleibt. Ist Jesus nicht so einer, der sich dagegen stemmt, gegen dieses Rad und doch drin zerfetzt wird? Aber das kann nur einer sagen, der einen Punkt aus dem Leben Jesu ausradiert hat. Das aufgesprengte Grab am Ostermorgen. Das ist die Grundfrage meines Glaubens. Hat Jesus diesen Weltstrom der Vergänglichkeit, diesen, in dem ich selber drin stehe, wirklich an einer Stelle real durchbrochen? Ich will keine Sprüche und keine Märchen und keine Gedanken und keine Träume haben. Ich möchte wissen, ob Jesus das durchbrochen hat. So wie er vor seinen Jüngern stand und ihnen das zusprach, ich lebe, ihr sollt auch leben, als der gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dass ich heute heraustreten kann aus der Vergänglichkeit und seine Hand fassen. Und heute schon plötzlich mir die Ewigkeit geöffnet ist. Es sind ja viele Menschen um uns her, die uns auslachen mit unserem Glauben. Und die sagen, das sind Phantastereien, das sind Träume, die in der sich verschrieben hat. Aber darum geht es jetzt in meinem Leben. Und da muss ich Klarheit drüber haben. Stehe ich mit meinem Leben auf dem Felsengrund? Oder bin ich nur einer, der im großen Strom mitgerissen wird und nicht weiß, wo ist der Anfang und wo ist der Ende? Wo ist das Ende meines Lebens? Woher komme ich, wohin gehe ich? Oder lebe ich heute und weiß, Jesus ist bei mir. Er hält mich. Und von ihm her bekommt die Minute und die Stunde und das Jahr seinen Sinn. Und wenn er mir noch ein Jahr schenkt, auch die Zukunft und die Ewigkeit hat ihren Sinn. Und die Vergangenheit wird geklärt, weil ich in der Mitte der Zeit Grund unter die Füße bekommen habe, hat Jesus das zugesprochen. Und Sie müssen nur die vielen Worte im Evangelium einmal daraufhin untersuchen. Wer an mich glaubt, der ist heute vom Tod zum Leben hinübergegangen. Der hat heute die Ewigkeit gewonnen. Der Schritt einmal zu sterben und beerdigt zu werden, der ist ein ganz kleines Problem des Glaubens. Das viel Größere ist geschehen, dass er ausgestiegen ist aus diesem Todesstrom. Wer an Jesus glaubt, der wandelt nicht in der Finsternis. Der ist herausgekommen aus diesem Rätselhaften dieser Weltzeit und hat das Licht des Lebens. Das können Sie beim Paulus in seinen Briefen lesen, wie er davon redet und sagt, bisher wurdet ihr hingetrieben und geführt mit eurem Leben. Ihr wart gleichsam willenlos und außen gesteuert. Und nun ist das Neue in eurem Leben eingetreten, dass ihr plötzlich vom heutigen Tag an euer Leben neu begreifen könnt von Jesus. Dass ihr mitten im Strom einen Felsen habt, auf dem er steht. Und wenn einer fragt, wie kann ich das überhaupt, deshalb habe ich so weit ausholen müssen, dass nicht einer sagt, halt mal, wie soll ich denn das können? Wie soll ich denn meinen Beruf aufgeben und das alles riskieren und gegen den Strom schwimmen? Das kann nur der Jesus kennt und der auf dem Felsen steht. Und da sind wir beim Zweiten. Jetzt kann man dem Terror dieser Welt trotzen. Ich habe sehr oft über diesen Abschnitt gepredigt, aber noch nie in dieser Kirche. Dieser Abschnitt ist mir sehr lieb, weil er mit meiner Arbeit zusammenhängt, der Betreuung der verfolgten Christen in Ostländern. Und ich habe eigentlich, wie ich diesen Text wählte und die Predigtreihe festsetzte, nichts anderes gedacht, als Ihnen das alles zu sagen, was hier dasteht, in diesem so anschaulichen Abschnitt. Wie da Menschen sind, die sich nicht drücken lassen, sondern ihren Kopf hochheben und sagen, wir können es nicht lassen, wir müssen vom Wort des Lebens reden. Und da wäre heute ein besonderer Anlass, wo in Peking Mao aufgebahrt ist, jene apokalyptische Figur, an der wir nur mit Schaudern daran denken können, dass in einem Volk von 600 Millionen heute zwei Kirchen geöffnet sind, nur zwei. Und die sind nur für Ausländer geöffnet, praktisch nur. Ein Chinese muss 4 Wochen vorher eine Genehmigung einholen. Wer will das noch? Was ist mit der Christenheit Chinas geworden unter diesem unheimlichen System der Perfektion, wo die Menschen genug zu essen haben, wo das Unwirt und der Wohlstand jedem in den Schoß fällt, aber jeder Gedanke an Ewigkeit mit unheimlichem Terror aus den Köpfen der Menschen radiert wird, wo schon der Gedanke an die Ewigkeit ein Verbrechen ist und ein Vergehen gegen die Ideologie. Und sehen Sie, ich möchte nicht darüber reden heute, so nah das liegt und mit unserem Abschnitt zusammenhängt, weil Sie dann sagen, ach, wie ist das da drüben? Und dann werden wir Zuschauer von Vorgängen, die 6.000 oder 10.000 Kilometer weit weg sind und wir begreifen gar nicht, dass überall, wo ich in diesem Strom heute lebe, der Terror auf mich eindringt. Auf einmal sehen wir die Fronten immer klar und deshalb muss ich anders reden. Wer an Jesus glaubt, ist in dem Augenblick für seine Mitmenschen, für seine ganze Umgebung ein völlig verrückter Außenseiter. Er kann gar nicht mehr begriffen werden. Solange man ein halber Christ ist, fällt das gar nicht auf. Aber wenn man seine Angelegenheiten alle, seine Berufspläne und seine Geldfragen, seine Ehewahl und sein Familienleben mit Jesus reguliert, man möchte ja den Schein der Ewigkeit hereinfallen lassen in dieses Leben, dann auf einmal, dann schütteln die Menschen den Kopf, denn man kommt zu völlig anderen Ergebnissen, völlig anderen Entscheidungen. Und das ist schwer, da seinen Mitmenschen und seiner Umgebung zu trotzen. Sehr gut, dass im Evangelium das drinsteht von einem Apostel, der ganz klar für Jesus Zeugnis ablegen wollte und sagte, Herr Jesus, du wirst sehen, ich will mich für dich einsetzen und ich will meiner Umwelt trotzen. Ich werde in der Nacht des Verrats für dich dastehen. Und dann kam eine junge Frau, vielleicht war es sogar noch ein Mädchen, und sagt, du bist doch auch irgendwie mit Jesus verbunden. Und er leugnet und er trotzt und sagt, nein, und streitet ab. Wenn das bei uns so ist, dass man gar nicht trotzen kann, dass das uns so schwerfällt, weil wir so gleich Angst haben, wir wollen nicht Außenseiter sein, weil wir keinen Grund unter den Füßen haben. Es geht doch ja oft um viel wichtigere Dinge, da geht es um Beförderung im Beruf. Ob man einfach mitlügt, ob man seine Lebensprinzipien eben dann im Wirtschaftsleben Jesus unterordnet oder der Welt, ob man sagt, in diesem Bereich kann ich eben nicht Jesus dienen. dann wird unser schwacher Glaube weggedrängt und dann sagt man, ich kann das doch gar nicht, ich kann doch nicht trotzen, ich brauche das doch schließlich. Derselbe Petrus, der verleugnet hat, hat in seinem Brief geschrieben, dass es die Umwelt, in der wir leben, befremdet, dass wir nicht mehr mit ihnen laufen in dasselbe wüste, unordentliche Wesen. Wenn ein Schüler in seiner Klasse anfängt, klare Konsequenzen seines Glaubens zu leben, erst an dieser Stelle kommt der Widerspruch. Wenn einer anfängt in seinem Beruf und sagt, aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, ich glaube an Jesus. Und wenn Sie heute das als einen Einstieg nehmen, dann, Sie wissen noch gar nicht, welch ein Terror dann auf einmal losgeht, an der praktischen Konsequenz der Herrschaft Jesu. Achten Sie noch einmal bei dieser Geschichte darauf, was der Anlass war dieser Verhaftung und dieses Gerichtsprozesses. Petrus hatte einen Lahmen gesund gemacht im Namen Jesu. Wäre das im Hospital geschehen, kein Mensch hätte sich aufgeregt. Wäre das beim Psychologen auf der Couch passiert, keiner hätte davon groß gesprochen. Wäre es beim Heilpraktiker geschehen, dann hätte es vielleicht noch eine Notiz in der Boulevardpresse gegeben. Sie, der Wunderdoktor, kann's. Aber keiner wäre auf die Idee gekommen, den Wunderdoktor ins Gefängnis zu sperren. Es ist doch eine Wohltat gewesen. Warum erträgt das die Welt nicht, wenn Christen sagen, Jesus wirkt volles Heil? Das erträgt die Welt noch, dass man sagt, er bringt es für die Seele. Aber wenn Christen sagen, er bringt Heil fürs ganze Leben, die Gesundheit macht das Leben nicht erfüllt und die soziale Sicherung macht es nicht erfüllt und das Geld macht es nicht erfüllt, sondern es gibt kein anderes Heil, sagt Petrus, als allein im Leben und im Sterben mit Jesus auf dem Felsen zu stehen und seine Geldgeschichten und seine Finanzprobleme und Familienprobleme und Eheschwierigkeiten und was man auch hat im Leben, mit ihm und vor ihm zu regeln. Und darin liegt das Heil. Und das geht hinein bis in meine weltlichen Entscheidungen, bis in meine beruflichen Fragen, ja bis ins Körperliche hinein. Das bestimmt meinen Umgang mit meinem Körper. Und darin liegt das Heil, wenn ein Mensch merkt, nur von der Ewigkeit und vom ewigen Sohn Gottes her kann ich mein Leben regulieren. Und dann kommt der Terror der Welt und dann heißt es nein, nein. Petrus steht da und kann dem Terror der Welt trotzen, weil er vom Heil weiß. Und weil er vom erfüllten und glücklichen Leben weiß. Er redet vom Glücklichsein, vom fröhlichen und reichen Leben. Achten Sie nochmal darauf, warum man den Terror trotzen kann. Jetzt, wenn man weiß, wer das Leben reich und erfüllt macht. Und noch ein letzter Punkt. Sie haben wohl noch im Ohr, mitten im Strom steht ein Felsen. Zweitens, jetzt kann man dem Terror trotzen. Dem Zeitgeist, der Mode, dem Geschwätz, man tut heute. Der, wo sein Leben in der Hand Jesu ewig geborgen hat, nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Der kann dann auch dastehen und sagen, ja, aber es ist wirklich so, in der Welt gibt es nichts. Das neue Leben ist mit nichts mehr zu vergleichen. Das ist mein dritter Punkt. Der Richter. Also ich meine fast, er musste an sich halten, dass er nicht auf den Tisch springt. Da dachte er sicher, das sieht dann auch wieder lächerlich aus mit der Robe, einem Barett auf dem Kopf und dann, er muss ja irgendwie noch Eindruck machen und dann brüllt er. Tatsächlich, der Richter steht an der Grenze, wo er unsicher und wankend geworden ist. Das ist mir so groß über den ganzen Geschehen der Christen im Osten. Ich sehe das nie aus dieser panischen Angst, Hilfe, die blasen diesen Christen noch das Licht aus. Sondern ein solches System des Marxismus, wo ja viele unserer jungen Leute so erfüllt sind, zittert, wenn ein paar Bauern und schlichte Arbeiter in Russland ihr Jesuszeugnis in der Öffentlichkeit sagen. Auf einmal ist die ganze Würde dahin, wenn man das so sieht in der Perspektive. Der Richter versucht sie noch einzuschüchtern und sagt, das darf nicht sein und das greift weiter um sich, hat der Hohe Rat beschlossen. Es ist wie bei einer Seuche, wenn einer anfängt, dann packt das alle. Das denken die Christen gar nicht, aber die Feinde der Christen denken das. So mächtig ist dieses Wort. Die merken, dass das alles unsicher ist, was sie als Lebensglück in der Hand haben. Und wir nehmen das viel zu ernst. Das vergesse ich nie, diese Zwiesprache mit einem Mann, der lange drüben in einem Ostland lebt und sagt, ihr nehmt das alles viel zu ernst. Die Leute wissen doch um die Hohlheit ihres Systems. Wissen Sie das, wenn Sie mit anderen sprechen, die sich stolz Atheisten nennen? Im Grund wissen die doch, dass das hohl ist. Die reden doch bloß so laut wie dieser Richter, weil er es nicht zugeben will und weil er sagt, das greift ja um sich und morgen packt es mich und meine Kinder und wir hängen auch noch in der Seuche drin und wir glauben das auch noch. Die Angst, dass das einen packen könnte. Und trotzdem ist das furchtbar, dass da Menschen gegen Jesus trotzen, die die Bibel unterm Arm rumtragen. Fromme Leute, Leute, die in der Kirche sitzen und die sich gegen dieses Jesuszeugnis vom Leben sperren. Und das ist eine Not, dass wir selber so geprägt sind von dem Strom der Zeit und von der Mode und man merkt überhaupt nicht, wo Jesus der Ewige heute sein Wort richtet. Und dann wird es einem schier schlecht, wenn man merkt, das ist ja wortwörtlich das, was sich in unseren Tagen vielfach ereignet. Wo dann plötzlich jene hohen Herren das ausspielen und sagen, die dürfen ja gar nicht reden, das sind ja Ungelehrte, das sind ja Laien. Da fällt dieses schreckliche Wort, das in Glaubensdingen doch überhaupt keine Bedeutung hat. Das sind Ungelehrte, das sind kein Fachmann, das sind Laie, ein Unkundiger. Wie wenn das entscheidend wäre, wo es ums Wort des Lebens geht. Und dann wollen sie sich damit freischaukeln und das wegschieben von sich. Und sie meinen, sie wären Sachwalter Gottes. Und ihre Augen sind doch blind für das, was geschieht. So kann man sein, so können wir blind sein. Wir können fromme Lieder singen, Choräle haben und beten und blind sein, dass in unserer Mitte der Herr wirkt. Aber die Sache dieses Herrn geht weiter und der Terror hat alles gar keinen Wert, sondern da sind ein paar Leute, die schwimmen gegen den Strom. Die sind in ihrer Zeit verkannt und die werden nicht mal von ihren Volksgenossen, nicht mal von ihren Kirchenfreunden begriffen und sie schwimmen gegen den Strom. Das Einzige, was sie haben den Herrn Jesus. Auf dem Felsen stehen sie. Von ihm lassen sie ihr Leben prägen. Ihm unterwerfen sie sich ganz. Ihm folgen sie. Und dann sagen sie, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen Gott mehr gehorchen. Ja, was müssen die denn? Muss man? Ja, die müssen doch nicht Gott gehorchen. Aber sie sagen, wir können ja gar nicht mehr anders in unserem Leben als jeden Bereich unseres Lebens, als alles, was wir tun und in jeder Minute nur noch mit diesem Herrn zu rechnen. Und selbst in dem Augenblick, wo es um die Wahl geht, als der Richter vor ihnen steht, das war ein Moment, wo man nicht mehr spaßt. Und wo man weiß, jetzt geht es um Tod und Leben. Die können zupacken und die können dein Leben auslöschen und in deren Hand bist du und dann sagen sie, und ich kann auch hier nicht anders, als Gott zu gehorchen. Ich würde ja mich selber aufgeben. Mein Leben besteht ja nur noch aus dem Reichtum, was er mir gegeben hat. Dass er mein Herr ist, dass er mich lieb hat, dass er mich trägt. Und dann denkt der Petrus an all die lockenden, lohnenden Ziele. Was will ich denn haben? Hätten sie Petrus gefragt, möchtest du nicht mit Günter Grass den Augenblick auswalzen, Liebesaffäre, ewiges Glück genießen, mit Hölderlin, in die Unendlichkeit der Lust eintauchen. Petrus sagt, die Frage stand schon oft bei ihm. Schon als Jesus sagt, möchtest du nicht weggehen? Was der gleiche Petrus. Herr, wohin? Du hast Worte dieses ewigen Lebens. Und dieses ewig heißt doch immer wieder, dein Wort, das ist nicht der Mode, nicht der Zeit unterworfen. Das gehört nicht in diese relative Einordnung dieser Welt, sondern dein Wort geht weit hinüber. Bei dir stehe ich auch noch in diesem Jahr 1976. Ich bin noch ein Kind meiner Zeit und doch sind meine Gedanken und meine Planungen letztlich viel weiter ausgebreitet bis in die Ewigkeit hinein. Wer ihn hat, hat das Leben. Amen. Herr Jesus Christus, wir bringen dir jetzt unser ganzes Leben mit seinen vielen faulen Kompromissen, die wir gefällt haben. Wir haben in 1000 Einzelentscheidungen dich verleugnet und deine Herrschaft. Wir haben dir nicht getraut und deinem Wort und haben uns zurückgezogen und sind in viel Not und Elend dadurch gekommen. Herr, wir wollen nun auf deinem Felsen stehen, auf dieser Zusage, dass du deine Hand über uns hältst Und dass uns dann gar nichts mehr geschehen kann und nichts mehr gefährden kann. Und dann gib uns diesen ungebeugten Zeugenmut des Petrus, der seines eigenen Lebens nicht mehr achtet und doch so reich ist und eine solche Persönlichkeit geworden ist, an der sich alle orientieren können. Herr, lass uns so in unserer Zeit zu Menschen werden, die scheinen als Positionslichter für andere. Uns kommt das hier zu groß vor, was wir hier erbitten. Und doch, du willst es in deiner Güte ja wirken. Dazu hast du uns gerufen. Mach uns das der kommenden Woche ganz groß, wie man im Glauben mutige Schritte wagen kann und doch nicht verloren ist, weil du dann bei uns bist. Dass das der einzige Grund ist, auf dem man sicher stehen kann. Herr, wir wollen auch Fürbitte tun für deine Gemeinde weltweit. Lass du sie deinen Namen bekennen vor der Welt und zeig das auch uns, wo wir heute in unserer Gemeinde, in unseren Bezirken, in unseren Häusern dich bekennen müssen und deinen Namen laut verkündigen müssen. Gib, dass wir es nicht lassen können. Habe du die Übermacht. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.